Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge im Podcast Ausgezockt mit der Staffel Fehlpass. Ich sitze hier wieder mit Daniel. Hi Daniel.
Hallo Leo.
Schön, dass du da bist und wir möchten ein bisschen weitergehen mit dem Thema. In der letzten Woche haben wir uns kennengelernt, wir haben ein bisschen was übereinander erfahren, wir haben die Freundesbuchseite füreinander beantwortet. Lieblingsfarbe habe ich noch nicht gefragt. Hast du eine?
Ja, blau.
Blau, okay, meine ist rot. Dann sind das Komplementärfarben? Ich kenne mich nicht aus. Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Kann ich leider auch nicht so. Genau.
Schreib's in die Kommentare.
Genau, würde uns interessieren.
Würde uns interessieren. Blau und rot, genau. Lieblingsessen, frage ich noch.
Die schwäbische Küche.
Was ist denn die schwäbische Küche?
Klassisch Linsen mit Spätzle und Seidenwurst.
Mm. Seidenwurst, ist das so eine Bratwurst?
Ja, wie eine
oder
Brühwurst.
So? Okay, okay. Ah ja. Spätzle finde ich super geil. Mit Linsen, das kenne ich nicht.
Also Linsen, Hülsenfrucht, die gekocht, klar, so als wie so eintopfartig, okay, bisschen fester.
Ja.
Klassisches schwäbisches Essen. Okay. Oder natürlich ganz bekannt die Maultaschen.
Maultaschen, okay, die kenne ich, esse ich auch gerne mal. Letztens schön in der Pfanne, so ein bisschen angeröstet, klein geschnitten vorher, damit sehr, die schön kross werden.
Sehr lecker, mit Ei angebraten. Oder klassisch in einer Fleischbrühe.
Ja, genau. Ja, auch gut. Klingt auch gut. Eine kurze Info, bevor es losgeht. In Ausgezockt geht es um das Thema Glücksspielsucht. Daniel erzählt uns aus seinem Leben und von seinen persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit. Hierbei geht es auch um Themen wie Suizidalität, Inhaftierung und die psychische Gesundheit. Wenn ihr selbst Unterstützung, Beratung oder Hilfe sucht, findet ihr die Kontaktdaten des Hilfesystems in unseren Shownotes. Wir sehen, wir haben uns noch ein bisschen kennengelernt, noch ein bisschen besser kennengelernt. Und letzte Woche haben wir letztendlich so ein bisschen über deine Kindheit, deine Jugend gesprochen. Du hast uns einen kleinen Einblick darin gegeben, was dich so geprägt hat, was dich zu dem hat werden lassen, der du heute bist, sage ich mal, zu welcher Person. Und wir wollen heute einen Schritt weitergehen und gucken, wie ging das eigentlich so richtig los mit dem Glücksspiel bei dir? Witzigerweise fiel mir noch ein, wir hatten bei der Freundesbuchseite ja noch die Frage gehabt, was machst du heute? Was wolltest du als Kind gerne werden? Und das war bei dir einfach mal deckungsgleich. Das, finde ich, kommt nicht so häufig vor. Du wolltest immer schon Leitstellendisponent werden. Aufgehört hatten wir in der letzten Folge mit deinem Engagement für die Deutsche Bahn. Du hast dich quasi in den Magen der Bestie, ins Innere der Bestie begeben. Ne? Heute noch angereist, gestern noch angereist mit der Deutschen Bahn mit nur marginaler Verspätung. Also alles in Ordnung. Wie ging es für dich weiter? Wie bist du zum Leitstellendisponent eigentlich gekommen?
Genau, ich habe dann während meiner Arbeit bei der DB, also nach der Ausbildung, weitergearbeitet, habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich möchte eine andere Schiene einschlagen, habe dann die Rettungsdienst...
Achtung, Wortwitz.
Ja, habe dann sozusagen die Weichen gewechselt.
Ja, sehr gut, oh, stark.
Genau, und dann die Ausbildung im Rettungsdienst gemacht, im Wochenendkurs allerdings, das heißt immer Samstag, Sonntags dann in die Rettungsdienstschule über einen ganz langen Zeitraum, habe dann die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und dann nebenher schon angefangen, im Krankentransport zu fahren am Wochenende. Irgendwann habe ich gesagt, gut, es macht mir so viel Spaß, ich wechsle komplett und habe dann letztendlich in der Notfallrettung in Stuttgart angefangen, wo ich dann über 12 Jahre auf dem Rettungswagen war. Genau, hat mich da weitergebildet in diversen Fortbildungen und so. Genau, habe dann über die Feuerwehrschiene bis zum Feuerwehrzugführer die Ausbildung gemacht, also Brandmeister.
Feuerwehrzugführer heißt, du fährst den großen Wagen?
Nee.
Okay.
Aber Zugführer, das könnten wir jetzt wieder auf die Bahn zurück.
Du hast recht, ich sehe auch da wieder Parallele.
Genau.
Parallelen.
Nein, ganz klassisch, der Zugführer ist dafür verantwortlich, einen Zug zu führen, also taktisch zu führen. Okay. Das heißt, das ist der mit der gelben Weste in Baden-Württemberg, das ist in anderen Bundesländern eine andere Farbe. Mhm. Genau, ist der Einsatzleiter sozusagen.
Der hat den Hut auf.
Die grüne Weste dann, genau, er hat den Hut auf und gibt den Gruppenführern, die Gruppenführer, jedes Fahrzeug hat einen Fahrzeugführer, das ist der Gruppenführer.
Okay, ja.
Und gibt denen dann sozusagen die Aufträge an der Einsatzstelle, was die zu machen haben.
Ja.
Genau, und so hat sich das Ganze dann weiterentwickelt und in Baden-Württemberg sind es aktuell auch noch die Voraussetzungen zum in einer Leitstelle arbeiten, also ganz kurz gesagt rettungsdienstliche Ausbildung, feuerwehrtechnische Ausbildung. Und dann kann man sich zum Disponenten weiterbilden lassen.
Spannend. Und du hast es in der letzten Folge schon beschrieben. Der Disponent ist letztendlich derjenige, den ich an der Strippe habe, wenn ich die 112 wähle und sage Notfall.
Genau, korrekt.
Mhm. Okay. Mich würde mal interessieren, vielleicht hast du da eine Geschichte, die du noch teilen möchtest aus deiner Zeit. Du bist 12 Jahre im Rettungswagen gefahren. Irgendwie eine Begegnung, Begebenheit, die dir sehr im Kopf geblieben ist, vielleicht was Kurioses?
Es gibt tatsächlich vieles Kurioses, was man sich gar nicht so vorstellen kann. Ein Fall ist mir, ja, einer von vielen, sage ich mal. Man fährt wohin wegen Bauchschmerzen. Aha. Und dann erörtert man das Ganze mit dem Patienten und letztendlich kommt raus, er hat einfach zu viel Döner gegessen.
Nein.
Ja, das ist wirklich so ein Klassiker, der aber nicht gerade selten vorkommt. Ich denke, die Hemmschwelle mittlerweile auch den Notruf zu wählen, ist relativ niedrig.
Okay.
Gibt da verschiedene Gründe, sei es die ärztliche Versorgung, sei es die Notfallpraxenversorgung. Also es gibt da wirklich viele, viele, viele Gründe, wo man denkt, ich dann einen ganzen Podcast schon füllen könnte mit dem Ganzen. Mhm. Aber es ist ein sehr spannender Beruf und es macht mir sehr viel Spaß und möchte das auch so weitermachen.
Ja, toll. Und ja, ein super wichtiger Beruf. Wir haben letzte Folge schon über deine persönlichen Eigenschaften gesprochen und über meine. Und eine von deinen war Hilfsbereitschaft, die sich auch einfach letztendlich sukzessive durch deine Berufslaufbahn gezogen hat. Ganz spannend. Ja, und das mit dem Döner. Okay, also Leute, wenn ihr das nächste Mal einen dicken Döner mit Ayran in euch reinspült, dann macht einen Verdauungsspaziergang, bevor ihr 112 wählt. Aber du hast sicherlich einen Punkt mit dem, was du sagst, die Versorgungslage vielleicht, und es gibt wahrscheinlich viele Gründe, warum Leute irgendwie ja eine niedrigere Hemmschwelle haben, tatsächlich einfach direkt bei 112 anzurufen. Da könnte man wahrscheinlich ein ganzes Buch mitfüllen, ne, mit diesen Erlebnissen.
Das ist richtig, das ist auch so ein bisschen mein Hintergedanke, vielleicht da irgendwie mal nochmal ein Buch zu veröffentlichen über die Arbeit in der Leitstelle. Ich denke, das ist wirklich sehr interessant und verschiedenste Beispiele da niederzuschreiben. Also man glaubt manchmal wirklich nicht, was man da am Telefon hat. Also es gibt wirklich alles.
Erschreckend wahrscheinlich zum Teil, warum...
Erschreckend, teilweise Sachen, wo man sich denkt, ja, wie habe ich das früher gemacht als Kind? Ja, oder auch, wenn man manche Eltern dran hat, die überfordert sind, wenn ich wieder zurück überlege, gut, wie haben das meine Eltern damals gemacht? Also es gab da schon immer eine Lösung irgendwie.
Daniel, du hast jetzt die Gelegenheit, den ZuhörerInnen zu sagen, bevor ihr bei 112 oder wenn ihr bei 112 anruft, worauf solltet ihr achten?
Also nochmal, 112 ist die Nummer für Feuer, Verkehrsunfall und lebensbedrohliche Erkrankungen und Notfälle. Für alle anderen Dinge ist der Hausarzt zuständig oder dann in oder außerhalb dem seiner Sprechzeiten die 116, 117, der kassenärztliche Notdienst.
Okay. Super, vielen Dank. Mal sehen, ob es was bringt. Gut, wir sitzen jetzt hier in NRW. Vielleicht verändern sich die Zahlen für NRW, für Baden-Württemberg. Bleibt es abzuwarten. Baden-Württemberg war richtig, glaube ich.
Korrekt,
oder was, Bayern? Okay, nein. Sehr gut, okay. So viel zu dem Thema. Lass uns nochmal in Medias Res gehen und uns ja deine Historie angucken mit Blick auf das Sportwetten. Wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen. Deine ersten Kontakte waren eigentlich wahrscheinlich wie bei ganz vielen anderen auch erstmal unproblematisch, könnte man sagen, in einer kleinen Tipprunde im Büro. Man gibt mal einen Tipp ab, man wirft vielleicht mal einen Fünfer mit in die Kasse rein. Haben wahrscheinlich viele schon Berührung mit gehabt. Und es ging weiter, dass du mit dem Azubi-Gehalt, das du damals hattest, dann doch auch hin und wieder in eine Wettstube gegangen bist.
Ja, richtig. Also genau, das Ganze hat sich dann, wie ja schon gesagt, auf dem Heimweg meistens abgespielt oder dann auch später, als ich dann auch 18 war, in den örtlichen Wettbüros bei den klassischen bekannten Anbietern und natürlich parallel auch noch mit dem Smartphone dann von überall, vom Zug, von zu Hause. Mhm. Ja, und genau, das Azubi-Gehalt hat dann den Vorteil sozusagen bei mir gehabt. Ich hatte ja keine Kosten für Miete, für Essen, weil ich ja noch zu Hause gewohnt habe. Mhm. Somit konnte ich da schon relativ viel dann verspielen schon. Ja.
Also es war im Grunde so Geld zum Verjuxen, könnte man sagen.
Was könnte man sagen, genau. Mhm.
Was hat dir das Spielen damals gegeben?
Ja, es war Ablenkung vom Alltag. Es war irgendwie auch für mich dann ein entspannendes Gefühl. Genau, und ich hatte natürlich dann auch Glücksgefühle, wenn ich mal dann was gewonnen habe. Also es war ja nicht so, dass ich nie was gewonnen habe. Natürlich habe ich mal was gewonnen und ja, das Ganze hat sich dann wirklich halt hochgesteigert. Wenn ich was gewonnen habe, dann habe ich natürlich eigentlich fast immer das, was ich gewonnen habe, wieder eingesetzt. Da ja dann ersichtlich ist, wenn man das so eintippt, okay, das könnte draus werden, wenn es halt so kommt.
Das heißt, du bekommst einen Gewinn jetzt im Sportwettstudio Und du siehst aber gleich auch, was könnte ich mit diesem Gewinn anderes noch erzielen, wenn ich den, ich nenne es jetzt mal, reinvestiere. Das setze ich in Anführungszeichen, dieses Wort.
Korrekt. Man sieht ja dann, was aktuell noch für Spiele laufen und weiß vielleicht, was am Abend oder am nächsten Tag für ein Spiel läuft und denkt, man ist sich das sicher, das zu wissen, wie das ausgeht. Beziehungsweise ich habe ja dann irgendwann nicht mehr gewettet, wer gewinnt, wer verliert oder ist es unentschieden. Ich habe ja dann irgendwann auch angefangen zu wetten, wie viele Tore fallen. Welcher Spieler schießt ein Tor? Wie viele gelbe Karten gibt es in einem Spiel? Wie viele Eckbälle gibt es in einem Spiel? Das hat sich ja dann alles so nach und nach aufgebaut.
Warum war es dann am Ende nicht mehr nur das die Ergebniswette, sondern diese Ereigniswette? Was macht den Unterschied für dich?
Ja, weil ich dann, glaube ich, gemerkt habe, okay, da kann ich ja mit ganz vielen anderen Sachen kann ich ja noch Gewinn machen, ja, und kann mein Geld verdoppeln, verdreifachen. Und ja, wenn ich dann so überlege, es gibt ja schon viele Eckbälle in dem Spiel, es gibt viele gelbe Karten, das habe ich mir dann schon so herbeigezogen, habe aber natürlich dann irgendwann auch angefangen, Statistiken zu lesen von den Mannschaften, die da spielen, eventuelle Vergleichsstatistiken, da gibt es ja auch dann im Internet so viele Möglichkeiten, wo das alles 1:1 ausgewertet wird. Wie viele Torschüsse gab es im letzten Spiel? Wie viele gelbe Karten? Wer ist prädestiniert für eine gelbe Karte? Welcher Spieler? So habe ich mir das dann mit abgeleitet.
Wie sehr, würdest du sagen, lassen sich diese Informationen tatsächlich auch in Gewinnchancen umrechnen? Fußballwissen, Sportwissen gleich Wetterfolg? Fragezeichen?
Das war meine Einstellung. Ja, ich dachte, ich weiß natürlich das, was ich wette, sicher und war mir wirklich sicher, ich gewinne auch das, was ich natürlich tippe. Mhm. Das war immer so meine Einstellung, weil ich dachte, ja klar, die Mannschaft hat gerade einen guten Lauf, das wird schon so ausgehen.
Was sagt Verena Küpperbusch, Leiterin der Landesfachstelle Glücksspielsucht, dazu?
Aber dann kommt ja oft auch noch dazu, dass die das Gefühl haben, ey, ich habe wirklich voll das Fachwissen, ich kann das und ich gewinne da auch. Und da haben wir zum Beispiel als eine Methode eine ganz spannende Tippspiel-App, die wir gemeinsam mit der Universität Bielefeld entwickelt haben. Und da können Jugendliche dann einfach mal testen, wie wäre das denn, wie würde ich denn setzen? Und da ist es so, dass wenn man dann hinterher mehrere Tipps hat, eigentlich immer im Minus landet. Und da kann man sehr schön dran sehen, wer gewinnt beim Glücksspiel oder bei den Sportwetten, das sind die Buchmacher. Das ist oftmals ernüchternd für viele Schülerinnen und Schüler, gerade weil natürlich immer auch Einzelne dazwischen sind, die dann mal einen Gewinn machen. Aber das relativiert sich eben, wenn man mehrere Wetten zusammennimmt, entweder von mehreren Personen, so wie es da ist, weil man natürlich nicht die Zeit hat, eine Person da 100-mal wetten zu lassen. Aber man kann daran sehr schön zeigen, auf die Dauer landet man im Minus. Und wäre das nicht so, gäbe es keine Buchmacher. Die wären ja alle pleite.
Spricht erstmal alles dafür. Und wenn das Ergebnis dann nicht eingetreten ist, woran lag es dann in deinem Empfinden?
Ja, dann hatte ich einen schlechten Tag, beziehungsweise die Mannschaft einen schlechten Tag. Aber ich habe davon immer, also ich hatte immer den Gedanken, ja, nächstes Mal schaffe ich es auf jeden Fall. Also das ist halt nur jetzt heute so.
Man hört schon so ein bisschen raus, es klingt, als hätte sich deine Einstellung dahingehend ein wenig verändert.
Definitiv, also die Einsätze wurden dann auch mehr. Mhm. Irgendwann war natürlich dann das Geld sozusagen weg. Mhm. Also wir sprechen jetzt aber schon von einem Zeitpunkt, da war ich kein Azubi mehr, da war ich dann schon normal angestellt, hatte einen normalen Arbeitslohn. Mhm. Irgendwann war das Geld weg, dann bin ich an mein Erspartes. Ja, das Ersparte war dann irgendwann weg. Dann bin ich an das Erbe, wo ich von meinem Vater vererbt bekommen habe, weil er ja verstorben war, haben wir in der ersten Folge gehört. Und so ging das dann weiter.
Also alle Reserven, sage ich mal, die irgendwie da waren, wurden dann schon so sukzessive angezapft.
Genau, das ist richtig. Nur ich habe das dann immer irgendwie so hingekriegt zu machen, dass halt für meinen Lebensunterhalt sozusagen war dann schon noch Geld da. Also tanken vom Auto, irgendwas essen gehen, essen, einkaufen und so. Das war dann schon immer geregelt, dass ich dafür auf jeden Fall Geld hatte. Okay. Anfangs.
Von wie viel Geld sprechen wir also in dieser Zeit, wo du, wenn du das sagen magst, in der du schon richtig angestellt warst, mehr Geld zur Verfügung hattest, was würdest du sagen, wie viel ist da für Spielen draufgegangen?
Ah, sagen wir mal so, grob geschätzt 100, 200 in der Woche.
Okay.
Mhm. Ja, in der Woche.
Mhm. Wie sah dein Spielalltag aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du jeden Tag ins Wettbüro gegangen, alle 2, 3 Tage?
Also zu der Zeit noch nicht jeden Tag. Vielleicht, wie du sagst, alle 2 bis 3 Tage. Aber zwischendurch natürlich auch am Smartphone auf jeden Fall. Also das war ja immer mit dabei.
Mhm.
Und da oder auch dann im Stadion. Also ich hatte mit meinem besten Kumpel, der da Professor mal werden wollte.
Ach der, okay.
Genau, ja. Der. Mit dem hatte ich eine Dauerkarte beim VfB Stuttgart, unter anderem in der Meistersaison 2017, als sie Deutscher Meister wurden.
Ach, guck mal.
Genau, da waren wir Dauerkartenbesitzer und da habe ich dann auch im Stadion, klar, das ist natürlich dann nochmal ein anderer Nervenkitzel. Man sitzt im Stadion, sieht das Spiel direkt live vor sich und kann dann übers Handy tippen, okay, wer schießt das nächste Tor? Mhm. Das ist dann schon ein Anreiz, den ich natürlich dann auch wahrgenommen habe.
Was macht diesen Anreiz aus? Ist das, kannst du das beschreiben?
Ja, man denkt, man ist jetzt live vor Ort, man sieht das Spiel live, man sieht die Form der Mannschaft live, man sieht, wie sie spielen, wie ist die aktuelle, sage ich mal, Motivation der Mannschaft, irgendwie was zu reißen. Ja, und okay, dann tippt man da halt drauf parallel.
Also im Grunde das Gefühl, eine noch realistischere, gewinnverdächtigere Einschätzung abgeben zu können, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, weil ich ja dann genau das Spiel mit den Augen sehe und nicht nur jetzt halt irgendwie übers
als
Internet.
Zahlen auf.
Korrekt.
Die können ja trügen, das kennt man ja. Man verfolgt einen Sport und sieht, oh, derjenige hat irgendwie kaum Meter gelaufen, beim Basketball vielleicht kaum Körbe gemacht, aber trotzdem hat die Person einen Impact auf dem Spielfeld. Ich verstehe schon, ne? Das Gefühl ist dann anderes, wenn man live dabei ist und sieht vielleicht auch, was für eine Energie oder spürt, was für eine Energie da mitschwingt.
Genau, und da habe ich erinnere mich daran, da habe ich dann immer noch mich geärgert im Stadion, weil der Handyempfang relativ schlecht war.
Ah, wow.
Weil wenn halt 60.000 im Stadion sind und dann halt viele mit ihrem Handy irgendwas machen, dann ist natürlich der Empfang schlecht. Und dann hat es mich immer geärgert, wenn ich keinen Tipp abgeben konnte. Also,
was war für dich in dem Moment, wenn man das oder wenn du das so auseinandersortieren kannst, was war für dich in dem Moment im Vordergrund, das Spiel zu gucken, das Spiel einfach als Fan zu erleben oder das, wie du gerade beschreibst, und das hat dich dann genervt? Oder war es das Tippen in dem Moment, das irgendwie den größeren Reiz schon hatte?
Ich glaube, in dem Moment hatte wirklich das Tippen dann den größeren Reiz und halt der Hintergedanke, okay, ich gewinne ja, weil ich sehe das Spiel und ich kann hundertprozentig jetzt einschätzen, dass mein Tipp aufgeht. Natürlich hat es nicht immer geklappt. Es hat mal geklappt, hat aber auch oft nicht geklappt.
Okay, ja, verstehe ich. Das nimmt man dann anders wahr, ne? Ich kann mir das vorstellen. Ich habe jetzt selbst nie groß Berührung mit dem Thema gehabt, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass wenn ich jetzt ein Spiel so gucke und ich feiere die Mannschaft sowieso schon, ich hoffe, dass sie ein Tor macht, das ist schon spannend. Und wenn ich dann noch drauf wette, dass sie ein Tor macht, das legt nochmal Nervenkitzel oben drauf.
Und wenn halt dann das Tor fällt, dann hast du alles richtig gemacht.
Also das bestätigt mich in meiner Person, in meiner Wahrnehmung nochmal, fühlt sich wahrscheinlich gut an, klar.
Genau.
Dann kommt dazu der Geldgewinn, den ich erziele in dem Moment, der fühlt sich gut an.
Korrekt, und dann habe ich eine Summe X, die ich ja dann wieder weiter verwetten kann.
Also im Grunde, der Plan ist aufgegangen. Ich bin jetzt wieder, ich benutze dieses Wort extra in Anführungszeichen, ich habe wieder die Möglichkeit zu reinvestieren.
Ja, genau, und wie gesagt, das ist ja dann für mich in der Situation auch ein tolles Gefühl. Jawohl, mein Tipp ist aufgegangen. Ja, ich habe das Wissen und beim nächsten Mal nehme ich den kompletten Gewinn, setze ihn wieder ein und dann vermehrt er sich ja wieder.
Du machst noch mehr draus letztendlich.
Genau, das ist ja dann immer der Gedanke. Ich mache so viel Gewinn, ja, und irgendwann bezahle ich die Schulden dadurch zurück, die dann entstanden sind im Verlauf. Das ist dann immer so der Kreislauf, in dem man da drin steckt und das ist halt ein Teufelskreis. Aus dem kommt man nicht raus.
Was du beschreibst, das ist auch was ich am Hilfetelefon und in der Online-Beratung fast bei jedem Anruf erlebe. Zumindest bei Menschen, die schon über einen längeren Zeitraum problematisch spielen oder auch eben wirklich eine manifeste Sucht entwickelt haben. Und zwar dieses Chasing, ne? Also dieses Hinterherjagen von den Verlusten, Hinterherjagen von Schulden letztendlich, also die Idee, naja, wenn der eine große Gewinn, der eine große richtige Kombischein oder so kommt oder die eine große Auszahlung am Automaten oder im Casino, dann habe ich auf einem Schlag alle meine Schulden weg. Also was du beschreibst, das beschreiben ja wirklich fast alle, die Schulden gemacht haben durch Glücksspiel. Hierzu Burkhard Blienert.
Es gibt Kriterien für Sucht, das heißt, sie finden kein Ende mehr mit dem Spielen. Sie sind permanent in diesem Gedanken, ich muss doch vielleicht einen Verlust wieder zurückholen durch einen möglichen Gewinn, den ich im Glücksspiel bekommen kann. Suchtfaktoren können ganz unterschiedlich sein. Es kann halt Menschen geben, die fangen an, abends nach der Arbeit vielleicht in einem Spielcasino mit einem Automatenspiel einige Euros zu machen. Sie haben vielleicht einen schnellen Gewinn und sie verlieren aber sehr viel Geld an diesem Abend, kommen am nächsten Abend dann wieder, um sich das Geld vielleicht wieder zurückzuholen. Es ist aber immer nur Glück im Spiel, ob es tatsächlich funktioniert.
Ja, irgendwann war es ja dann zum Beispiel auch so, also der Sportwettenanbieter hatte dann zu meinem Nachteil bei uns im Wohnort ein Lokal eröffnet. Somit war der Weg dahin kurz. Ich konnte dahin laufen mit einem Hund. Also wenn ich mit dem Hund Gassi gegangen, ging eigentlich immer die Runde übers Wettbüro. Der Hund kam dahin mit.
Der durfte auch mit rein.
Der durfte da mit rein, natürlich. Ich habe dann sogar einen Kaffee dort bekommen. Klar, das ist ja Kundenbindung.
Natürlich.
Und irgendwann war es dann soweit. Ich hatte immer mein Automat, wo ich sozusagen getippt habe. Da stehen ja da verschiedene Automaten, aber ich bin immer an den gleichen hin. Und wenn der Automat besetzt war, dann bin ich an keinen anderen. Dann bin ich wieder raus, mit dem Hund weitergelaufen und bin erst wieder gekommen, wo genau der Automat frei war, an dem ich ja schon oft gewonnen habe. Also das ist dann auch irgendwie so eine Einstellung. Nein, der Automat hat mir damals das Glück gebracht, an den gehe ich wieder.
Also fast so ein bisschen wie so ein, man nennt es glaube ich auch magisches Denken. Ne? Manche haben das ja mit einem Glücksbringer, den sie immer dabei tragen. Vielleicht die Kette, die sie immer bei der Klausur getragen haben und deswegen muss der bei der Abi-Prüfung auch dran sein, damit die Prüfung bestanden wird. Und du hattest das letztendlich mit diesem Automaten.
Ja, so richtig so Aberglaube, genau.
Ja, spannend. Dass man sich auf so einen Automaten dann festschießt. Weil von außen, klar, denke ich mir jetzt, naja, die machen doch alle dasselbe. Ne? Aber ja, irgendwie, ich kann es auch total nachempfinden. Jeder hat so vielleicht auch eine eigene vergleichbare Erfahrung mit so diesem Aberglauben, kann man es auch nennen. Genau, also du erzählst, es hat auf einmal dieses Wettbüro bei dir um die Ecke gegeben. Wo befinden wir uns jetzt zeitlich? Wie alt bist du?
Gut, da bin ich jetzt, ja, da bin ich schon... Jetzt lass mich überlegen, dass ich das jetzt nicht irgendwie durcheinander bringe. Also das Wettbüro bei uns im Wohnort, ja, das sind wir so im Jahr 2015, würde ich sagen.
Okay.
Und bis dahin, wie gesagt, war dann das Ersparte dann irgendwann weg, das Erbe war irgendwann weg, aber ich hatte natürlich den Drang, weiterzuspielen.
Okay, der geht ja nicht einfach so weg. Okay, also Geld ist weg, Quelle ist weg, aber klar, die Idee, ich kann auch jetzt gewinnen irgendwie, ich kann das Geld wieder vermehren. Abseits von dem Gefühl, ich kann da Geld machen und was du vorhin auch super beschrieben hast, dieses Gefühl von ich weiß was, ich habe was richtig getippt, ich habe was richtig eingeschätzt. Würdest du sagen, hat das noch andere Aspekte für dich gehabt, dieses Glücksspielen, das Sportwetten? Was hat dir das gegeben?
Ja, wie gesagt, ich hatte da ein super Gefühl und ein Spannungsgefühl, weil ich
Nervenkitzel, klar.
Ja, genau. Und ich hatte ja dann getippt und habe dann schon online oder dann selbst zu Hause über die Pay-TV-Anbieter die Spiele verfolgt. Ja, und habe dann natürlich mitgefiebert. Komm, schießt jetzt noch ein Tor. Ich habe so getippt, ich brauche jetzt nur noch ein Tor, dass ich den Gewinn habe. Es hat geklappt, hat aber auch nicht geklappt. Und wenn es nicht geklappt hat, dann war ich schon ein bisschen so deprimiert, ja, und habe mich geärgert, warum jetzt mein Fachwissen, sage ich mal, nicht eingeschlagen hat.
Fast wie so eine leichte Kränkung dann in dem Moment? So
in dem Fall glaube ich schon. Und man hat dann auch gemerkt, das hat dann auch meine Ehefrau gemerkt, ich hatte irgendwann gar keine Interesse mehr, auf Familienveranstaltungen zu gehen, mit Freunden wegzugehen. Meine Interesse damals sogar für die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr hat massiv nachgelassen. Ich bin nicht mehr zu den Übungsdiensten gegangen. Also es hat sich wirklich alles nur noch fokussiert auf das eine Thema Sportwetten. Ich war dann teilweise sogar gereizt, wenn am Wochenende sonntags zum Beispiel, das Wettbüro geschlossen hatte, ich da nicht wie jeden Tag hingehen konnte, da hatte ich so eine richtige aggressive Stimmung.
Und wenn man dich jetzt so wahrnimmt, ich glaube auch, wenn man dich hört, Punkt Aggressivität hätte ich dir jetzt erstmal nicht so zugeschrieben.
Auf keinen Fall, nein. Aber ich war da wirklich richtig gereizt, gereizte Stimmung, war dann auch pampig gegenüber meiner Frau.
Ja, klar.
Und war dann wirklich ja genervt, dass es jetzt nicht geht.
Das heißt, du hattest so eine eigentlich totale Eingenommenheit von diesem Wettbedürfnis, von der Möglichkeit, wetten zu können. Hattest du eine Art, irgendwie damit umzugehen, wenn jetzt als Beispiel am Sonntag auf einmal Wettbüro geschlossen war und du hattest schlechte Laune? Was hast du gemacht in dem Moment?
Na gut, ich habe das dann kompensiert mit Wetten über die App. Ja, und Natürlich, da habe ich auf Sachen gewettet, im Nachhinein jetzt das betrachtet, auf irgendwelche Spiele in Südamerika von irgendwelchen Mannschaften, die noch nie jemand gehört hat, geschweige dem, ob es die überhaupt gibt oder dass es nicht irgendwie manipulierte Spiele sind, also keine Ahnung. Einfach gewettet, dass irgendetwas gesetzt ist. Ja, zu dem Zeitpunkt war ich dann auch übers Internet in diversen Gruppen angemeldet, wo man sich so Wetts gegenüber, also Tipps austauscht. Gab es dann auch sowieso Broadcast-WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, wo dann halt man sich gegenseitig Tipps schickt, okay, da könnten so und so viele Tore fallen etc., wo teilweise dann Leute auch Tipps reinschicken, ihre Wettscheine posten, ah, schaut mal, was ich gewonnen habe. Und dann denkt man natürlich, krass, der hat es ja auch geschafft, das muss ich auch schaffen.
Mhm. Was hältst du von solchen Tipprunden inzwischen, beziehungsweise Tipp-Tipp-Runden? Also man gibt Tipps fürs richtige Tippen. Ich erinnere mich so ein bisschen, wir hatten ja, du hast ja auch schon, warst ja auch schon Teil unseres Films zum Thema Sportwetten. Und da ging es ja auch um einen Influencer, der auf Instagram genau das Programm eigentlich fährt, der seine Tipps, seine Scheine postet und sagt, Leute, dieser Schein wird heute kommen, macht da mit und macht noch eine Verlosungsaktion. Der bewirbt eigentlich, vermarktet sich genau damit, dass er sagt, ich habe das Wissen, ihr könnt bei mir mitmachen, gebt auch eure Tipps rein und wir bauen was drauf auf.
Ja, so extrem war es damals noch nicht. Klar, jetzt ist es wirklich extrem. Ich verfolge auch immer mal wieder die Seite. Ich schaue da auch bei ihm zum Beispiel drauf. Und ja, das ist krank, ja, wie viel auch in den Gruppen drin sind, wie viele tausende Follower da mitmachen. Gut, ist jetzt die Frage, ob die Follower wirklich Follower sind oder ob es gekaufte Follower sind. Das ist natürlich immer die Frage. Aber erst vor kurzem wurde mir eine Seite vorgeschlagen bei Instagram aus irgendwelchen Algorithmen raus, Sportwettentipps. Habe ich mir angeschaut, dann schaue ich mir die Seite an. Wir kommen später noch dazu, über das Sperrsystem, das mittlerweile ja verfügbar ist. Dann wirbt diese Seite für Wettanbieter, die das Sperrsystem umgehen.
Wow.
Ja. Dann steht da dran, ohne Oasis, Sperrsystem, bei Einzahlung 300 Euro Wettbonus, und so weiter.
Wahnsinn.
Ja, und die Seite wirbt, also das ist irgendein Influencer auch, der so Wetttipps postet, der wirbt da dafür quasi. Klar, natürlich, wenn die Leute über den Link da dann sich anmelden, wird er wahrscheinlich Provision kriegen.
Wahrscheinlich.
Das ist das Einzige, wovon er profitiert. Ja, aber das gehört verboten. Also das ist krass, wie da mittlerweile gerade im Online-Medien, soziale Medien da die potenzielle Leute dann angelockt werden oder halt welche, wo eh schon ein Problem haben mit solche Sachen, da wieder getriggert werden dafür. Gell? Also das ist schon krass.
Das ist schon wirklich heftig und da wirbt man ja tatsächlich mit einem Angebot, was explizit illegal ist. Vielleicht einmal ganz kurz zur Erklärung. Wir kommen später auch sowieso nochmal zur Spielersperrdatei Oasis und der Möglichkeit, sich sperren zu lassen. Für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, es gibt seit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 die Möglichkeit, sich für Glücksspiel deutschlandweit sperren zu lassen. Man kann sich eben in die Glücksspiel- oder die Spielersperrdatei Oasis eintragen lassen. Und dann ist man für alle, ich sage es jetzt extra dazu, legalen, wir haben es an deinem Beispiel gerade gehört, legalen Glücksspielanbieter in Deutschland gesperrt. Also als Beispiel, ich gehe in die Spielothek, da muss ich meinen Ausweis vorzeigen. Der wird durch so ein Lesegerät gezogen und das sagt dann, nee, der Herr Sieker, der ist aber gesperrt, der darf hier nicht spielen. Also das ist die Idee dahinter.
Genau, und nochmal zu der Seite zurück. Und diese Seite habe ich mir dann natürlich weiter angeschaut. Wer steckt da dahinter? Impressum, Malta. Ja,
ja, was sonst?
Influencer, deutscher Influencer, aber Impressum in Malta. Also ganz komisch. Der bietet dann auch noch an, in seine private Messenger-Gruppe einzutreten, gegen, glaube ich, eine monatliche Gebühr, aktuell EM-Angebot, 19,95 Euro, und wirbt dann damit, dass er dort sichere Tipps postet. Also er wirbt sozusagen oder animiert dazu halt, seine Tipps nachzutippen und garantiert, dass die gewinnen. Also das ist schon krass.
Also Daniel, da kann ich ja gar nichts falsch machen. Ich investiere nur einmal 19 Euro und dann habe ich sichere Gewinne. Das heißt ja, ich mache Geld. Das
ja,
ist
pro
ja
Monat
die Lizenz. 19. Achso, ja. Okay. Die Lizenz zum Gelddrucken. Ja. Achtung, Sarkasmus natürlich gerade an.
Also das ist schon brutal, ja.
Ja, das ist wirklich brutal. Und du hast vorhin gesagt, bei dem anderen Influencer, wo du hin und wieder mal auf der Seite guckst, man weiß immer nicht, wie viele Leute sind da tatsächlich Follower, wie viele gekauft. Ist letztendlich auch egal, weil wir sehen ja an dem Markt, an der Nachfrage, dass ganz, ganz viele ja, klassischerweise junge Männer Affinitäten zum Sportwetten haben und dass dieser Markt einfach in einem hohen Maße besteht. Ne? Also mich würde es nicht wundern, wenn diese Followerzahlen tatsächlich so auch existieren.
Also ja, man muss, ich sag mal, leider davon ausgehen, dass es wahrscheinlich schon die Mehrzahl wirkliche Spieler sind und Follower sind. Das ist schon, wie sich das Ganze entwickelt. Das werden ja Milliarden umgesetzt in Deutschland in Sportwetten. Das ist schon erstaunlich, ja.
Ja, es ist ein riesiges Geschäft. Deine Möglichkeit, falls wir jetzt jemanden bei den ZuhörerInnen haben, der tatsächlich in einer so einer Gruppe ist und vermeintlich sichere Tipps sich an Land ziehen möchte, was wäre dein Appell an dieser Stelle?
Also ich würde das Monatsabo kündigen, weil es, wie gesagt, ein Abo auch noch was dahinter steckt, 19 Euro im Monat. Ich würde es auf jeden Fall kündigen, weil es gibt keine sicheren Tipps. Ja? Mhm. Also und es gibt sicherlich Spiele, die weltweit manipuliert sind und jemand, der davon Kenntnis hat, würde die Tipps niemals rausgeben. Also das ist völliger Quatsch. Mhm. Ja. Aber ja, man muss es selber wissen, ob man drauf reinfällt. Also im letztendlichen Sinn gewinnt natürlich der, der das veranstaltet und natürlich dann letztendlich der Wettanbieter.
Ich glaube, der steht als Gewinner immer irgendwo immer am Ende oben. Auf dem Papier. Ja, vielen Dank, dass du das auch so klar einordnest und auch einmal ganz klar sagst, es gibt keine sicheren Tipps. Wenn ein Spiel manipuliert ist, dann ist es manipuliert, das ist was anderes. Aber ansonsten, und das ist ja, da haben wir jetzt auch in der Folge schon drüber gesprochen, Fußballwissen oder Sportwissen gleich in sichere Tippergebnisse sozusagen zu übertragen, ist einfach ein Trugschluss. Auch wenn die Werbung uns das suggerieren will mit man muss jetzt Fußball oder man muss jetzt Sportwissen zu Geld machen können. Ne? Ich denke an einen berühmten Torwart, der das propagiert. Mhm. Wetten in sicheren Händen, das ist, ja, ist einfach gelogen.
Ja, es ist gelogen und es ist Marketingkampagne und ja, der Gewinner ist letztendlich, wenn man alles betrachtet, der Anbieter. Natürlich kann man mal gewinnen. Ich habe ja auch gewonnen, aber wie gesagt, man ist ganz schnell in der Spirale, wo das Ganze aus dem Ruder läuft.
Du hast jetzt erzählt, es gab diese Phase, es gab diesen Sportwettladen bei dir um die Ecke. Man merkt auch schon, so wie du davon berichtest, da ist es wirklich schon richtig problematisch auch geworden. Du brauchst eigentlich, wenn ich das so richtig verstanden habe, brauchst du Spielen auch, um deine Gefühle zu regulieren oder zumindest wirst du genervt, pampig deiner Frau gegenüber, wenn du nicht spielen kannst. Hattest du in dem Augenblick selbst schon ein Gefühl von, so sollte es doch eigentlich nicht sein? Hattest du ein Gefühl, dass das vielleicht schon problematisch sein könnte?
Nein, also zu dem Zeitpunkt habe ich nie darüber nachgedacht, das ist problematisch. Das hat dann irgendwann halt bei mir zum Tagesablauf gehört. Das war ganz selbstverständlich. Und ich habe natürlich dann auch mit anderen Leuten darüber gesprochen, über das Wetten, dass ich Sportwetten mache. Und habe aber natürlich denen und auch meiner Frau immer nur gezeigt, wenn ich was gewonnen habe. Also ich habe denen dann nur den Gewinn präsentiert, aber den Verlust, der da dahinter steckt und der in der ganzen Zeit immer höher war wie der Gewinn, habe ich immer verheimlicht, ja. Und in mir selber, wie wir es ja schon gesprochen hatten, für mich war das dann halt ein Pechtag, eine Pechsträhne, ja, und beim nächsten Mal wird alles gut.
Also man kann sagen, du hast quasi das dann externalisiert sozusagen, also du hast die Faktoren für den Verlust, für das nicht richtige Tippergebnis nach außen projiziert. Das muss dann halt irgendwie einfach, ja, höhere Schicksal gewesen, höhere Fügung, dass das jetzt nicht geklappt hat.
Genau, ich habe wirklich immer nur über die positive Seiten von dem Tippen gesprochen und habe dann auch selber gemerkt, dass zum Beispiel Kollegen von mir angefangen haben, dann auch zu tippen, weil sie ja gesehen haben, man gewinnt.
Weil du hast ja auch nur die Gewinne dann gezeigt.
Genau, ja. Und auch eine Bekannte von uns hat dann irgendwann mal gesagt, ja, nimmst mal 10 Euro von mir mit und setzt dann das Gleiche, was du setzt. Genau.
Darf ich mal ganz provokativ fragen, hast du andere zum Zocken verleitet dadurch?
Ich glaube, in dem Fall muss ich klar sagen, ja.
Okay, okay.
Also, weil durch das positive Aufzeigen des Ganzen haben die natürlich, wie gesagt, ich weiß es von 2 Kollegen damals, die das dann auch online gemacht haben und natürlich auch von der Bekannten, die mir dann die 10 Euro mal mitgegeben hat.
Okay. Es klingt schon so ein bisschen raus, trotzdem frage ich mal nach. Glaubst du, dass jemand Außenstehendes in der Zeit ein Gefühl dafür hatte, dass das, was du gemacht hast, schon problematisch war?
Nein, ich glaube nicht, weil ich es ja wirklich immer positiv dargestellt habe. Und man kann das wirklich vergleichen. Es waren 2 Daniels. Es war einmal der normale Daniel, der zur Arbeit geht, der Frau und Tochter hat dann mittlerweile Tochter geboren gewesen. Und der andere Daniel, der völlig abrutscht, ja, aber selber nicht merkt, was gerade alles passiert. Also das waren wirklich zwei getrennte Personen, wenn man es so sieht. Mhm. Aber der Daniel, der tatsächliche, hat es so hinbekommen, dass es dem anderen nicht auffällt.
Mhm. Wenn du jetzt heute so darüber sprichst und von diesem anderen Daniel letztendlich erzählst, was ist dein Gefühl dazu? Bist du da noch... Ist das schon so weit weg für dich, dass das eher so eine vage Erinnerung ist? Oder spürst du da diese Anteile in dir manchmal noch? Nimm mich mal mit, wie ist das für dich?
Ja, doch. Also ich bin froh, dass es den Daniel sozusagen nicht mehr gibt. Also den Zocker und den Verheimlicher. Das ist nicht so. Und es ist aber aktuell auch sehr schwer mit der Geschichte beziehungsweise mit dem damaligen Verhalten zurechtzukommen, weil ich oft merke, auch meine Frau das aber auch selber sagt, ja, sie kann das irgendwie nur nicht so richtig wahrnehmen, dass es die andere Person nicht doch noch irgendwie gibt. Also es ist sehr schwer für Angehörige da auch damit klarzukommen, dass es halt wirklich nicht mehr so ist, ja, dass man nicht mehr zockt, dass man keine Verheimlichungen mehr macht, weil es ist halt schon viel passiert in der Zeit. Wir hören es dann später auch noch. Ja, und es ist schwierig, da wieder Vertrauen aufzubauen. Und ich denke, das wird noch eine ganze Zeit dauern, obwohl jetzt schon die Haftentlassung jetzt ein Jahr her ist.
Wie geht ihr damit um, so in der Beziehung, wenn ich fragen darf, dass das noch Thema ist?
Also es ist manchmal sehr schwer. Gerade gibt es ab und zu schon auch Meinungsverschiedenheiten. Und man muss halt schauen, dass man das wirklich hinbekommt. Und ich bin auch wirklich froh, dass meine Ehefrau da zu mir gehalten hat, ja, auch während der Haft. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Ich habe viele Ehen und Beziehungen gesehen, die in Haft in die Brüche gingen. Und ich bin froh, dass sie, aber auch die Schwiegereltern, meine Großmutter da zu mir stehen und sagen, ich habe die Chance verdient. Das haben sie aber schon gesagt während der Haft, als ich dann das Ganze so aufgearbeitet habe.
Toll.
Genau, und das ist echt nicht selbstverständlich, aber es ist wirklich ein harter Weg und man muss da weiterhin dran arbeiten.
Okay. Toll erstmal, das freut mich sehr, dass du da familiär so gut auch eingebunden bist und man sieht ja auch, was für ein Prozess du, also wir kennen es noch nicht lange, aber ich kann das jetzt ja schon, wie du mir das erzählst, wie du hier sitzt, kann ich das ja wahrnehmen, was für ein Prozess du auch durchlaufen bist und schön einfach zu hören, dass deine Angehörigen da weiter auch zu dir stehen, an deiner Seite stehen und dich da unterstützen, das ist ja sicherlich ganz, ganz viel wert.
Richtig, ja.
Super. Okay, Daniel, ich würde sagen, vielleicht machen wir an dieser Stelle mal einen Punkt. Wir haben jetzt viel nochmal über dich erfahren. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Wir haben gehört, wie sich diese ganze Glücksspielthematik nochmal echt drastisch auch verschärft hat. Wie deine Wahrnehmung aussieht, wie du es auch heute wahrnimmst, was dieses ganze System angeht, finde ich wirklich sehr spannend. Und nächste Woche schauen wir dann nochmal einen Schritt weiter und zwar... könnte man vielleicht sagen, als dann so die ganz heiße Phase bei dir losgeht und wie dein Spielalltag zu dieser Zeit eigentlich so aussieht.
Ja, da freue ich mich drauf. Sehr gerne.
Ich freue mich auch drauf. An dieser Stelle, wie immer nochmal der Hinweis an alle, die zuhören und die sagen, ich möchte mich selber mal informieren, ich möchte mich mit meiner meinem Glücksspielverhalten auseinandersetzen. Ich wünsche mir eigentlich Unterstützung und Hilfe. Oder ihr seid Angehörige, Freunde, Familie, ganz egal. Ihr könnt euch beim Hilfetelefon Glücksspielsucht melden, erreichbar kostenfrei unter der 0800 077 6611. Wir sind von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr erreichbar. Genau, alle Fragen einfach am Telefon stellen. Und ansonsten würde ich sagen, Daniel, ich wünsche dir noch eine gute Zeit erstmal. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sprechen. Und vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.